Du hast das Gefühl, innerhalb von deinem Unternehmen existieren Silos, also inoffizielle Konstrukte, die den Informationsfluss behindern und durch das quasi Doppelspurigkeiten entstehen oder Informationen einfach nicht so schnell an den Ort hinkommen, wo sie eigentlich hinsetzen, weil eben vielleicht die Mitarbeitenden unter sich sich zu wenig kennen, auch abteilungsübergreifend, dann ist diese Podcast-Folge genau das Richtige für dich. Und damit ganz herzlich willkommen zu der Jobs, der Recruiting Show, dem HR-Podcast für innovatives Recruiting und kreatives Employer Branding. Der Podcast unterstützt dich dabei, zukünftig mit Leichtigkeit die Mitarbeitenden zu finden, die es lieben werden, in deiner Firma zu arbeiten. Und bevor das wir gerade startet, noch ganz kurz etwas in eigener Sache. Und zwar, wenn du dich für LinkedIn Recruiting interessierst und möchtest wissen, wie du eben sehr effizient mit kleinem Budget genau die Kandidatinnen und Kandidaten kannst erreichen, die zu deinem Profil passen, hier unten Schritt für Schritt Anleitung, wie du innerhalb von 60 Minuten deine erste LinkedIn-Werbeanzeige schaltest, ganz ohne Vorwissen. Einfach klicken und sofort umsetzen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel gute Erkenntnis, interessante Aha-Momente mit dieser Folge, mit dem Yves Mahler von Mystery Minds. Mein heutiger Gast ist LinkedIn Top Voice, Keynote Speaker und Head of Sales bei Mystery Mind. In der seiner täglichen Arbeit befasst er sich mit New Work und wie Unternehmen intern Silos abbauen können und das Mitarbeiterengagement fördern. Und genau darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Herzlich willkommen im Podcast, Yves Mahler.
Danke, Raphael, für die grandiose Intro. Freut mich, dass ich heute hier sein darf.
Schön, bist du da. Zum Start, Yves, stell dich mal vor, wer bist du, was machst du?
Genau, du hast ja schon ein paar Sätze über mich genannt, aber ja, in der Nutshell, also zu meiner Person, ich bin Yves, 34 Jahre alt, beruflich oder von der Ausbildung her mal VWL, Philosophie, als auch BWL studiert, in meinen 20ern verschiedenste berufliche Stationen durchlaufen, im Startup, im Corporate, in politischen Organisationen, in der Beratung. Und bin dann 2020, ja, so über Umwege, wie das manchmal so läuft, in der Startup-Welt gelandet bei Mystery Minds. Und genau, mittlerweile, sage ich mal, stark in dieser New Work-Szene unterwegs und leite bei uns mittlerweile eben das Sales- und Customer Success Department.
Ich habe es einleitend gesagt, du bist LinkedIn Top Voice. Wie wird man LinkedIn Top Voice?
Genau. Das ist ein Titel, der von Personio vergeben wird, einmal im Jahr. Ehrlicherweise, das kam einfach durch Umwege zu mir, sage ich mal, dadurch, dass ich 2023 mit Personal Branding gestartet habe auf LinkedIn. Ich habe einfach gemerkt, klar, im Vertrieb ist das ein Thema, aber auch generell, es gibt sehr, sehr viele spannende Personen in der ganzen HR-Welt, HR-Tech-Welt und ich war immer schon ein großer Netzwerker und habe auch einfach meine Leidenschaft zum Schreiben wieder entdeckt und habe ja so peu à peu mit Social Media, mit LinkedIn gestartet, da regelmäßig meine Gedanken zur Arbeitswelt zu verfassen. Und dann hat sich das so mit der Zeit ja verselbstständigt und der Top-Voice-Titel, das war dann natürlich so ein bisschen die Belohnung für viele harte Arbeit, aber genau, es war nie, dass ich das jetzt so stark intendiert hätte, von Anfang an Top Voice bekommen, also werden zu wollen, genau.
Jetzt hast du vorher bei der Vorstellung für dir selbst gesagt, eben du bist inzwischen bei Mystery Minds, du hast kurz beschrieben, was hat am Ende dazu geführt, dass du wirklich bei Mystery Minds gelandet bist?
Ja, sehr spannend. Ich war 2020 im Corporate in der Strategieabteilung, war da dann während Covid raus und auf Jobsuche. Es war eine sehr schwierige Arbeitsmarktsituation und ich habe das für mich nochmal so ein bisschen als Punkt gesehen zur Reflexion. Was möchte ich eigentlich wirklich, wo hat es mir immer am meisten Spaß gemacht? Also so ein bisschen getreu dem Motto Follow Your Passion. Und habe einfach geschaut, was gibt es für spannende Startups im Münchner Umfeld, wo ich damals gewohnt habe. Und so bin ich bei Mystery Minds gelandet. Und ich war damals Mitarbeiter Nummer 6. Mir war es so ein bisschen wichtig, in einem kleinen Team zu sein, das noch relativ am Anfang steht und da auch ja meinen Fußabdruck hinterlassen zu können, um da wirklich Impact zu haben. Und ich fand das Geschäftsmodell einfach von Anfang an spannend. Das war 2020 schon so ein bisschen absehbar. Hey, virtuelle Vernetzung, ne? Wir waren plötzlich alle remote. Das ist ein Thema. Und die Arbeitswelt war von heute auf morgen auf den Kopf gestellt. Und genau, da hatte ich total Lust drauf. Und ja, ging alles ganz gut aus, kann man heute rückblickend, glaube ich, sagen.
Jetzt Mystery Minds, vielleicht für die, die es nicht kennen, mysteriöser Name, was macht dir konkret und was ist deine Rolle als Head of Sales jetzt da?
Genau, vielleicht zunächst zur ersten Frage, was machen wir bei Mystery Minds? Also wir sind ein HR-Tech-Unternehmen, wie gesagt, ursprünglich mal in München gegründet. Unsere beiden Gründer waren beide mal Trainees in einem großen Telekommunikationsunternehmen und haben da einfach festgestellt, hey, das Thema Netzwerken ist enorm wertvoll, gerade im Corporate-Kontext. Man bekommt Sichtbarkeit, man hat es einfacher in Projekten. Das Thema Career Progression ist ein starkes, wenn man ein gutes Netzwerk hat. Und haben damals in dem Unternehmen, in dem sie waren, selbst einen MVP im Prinzip gebaut, eine Webseite im Netz, auf der sich Mitarbeitende einfach mal anmelden konnten mit ein paar Daten, Abteilung, Standort, E-Mail-Adresse und dann regelmäßig Einladungen erhielten aus der Organisation, sich mit jemand Neuem zu vernetzen. Also eigentlich ein regelmäßiges Networking-Offer. Und genau aus dieser Idee des Mystery Lunch haben wir das dann während Covid eben umgeprägt auf die virtuelle Vernetzung Mystery Coffee. Und ja, mittlerweile ist unser Serviceangebot wesentlich umfassender. Wir bieten da wirklich verschiedenste Use Cases entlang der Employee Journey an. Genau, und das machen wir mittlerweile mit 250 Unternehmen weltweit, also wirklich Corporates ab 1000 Mitarbeitern aufwärts. Und genau, meine Rolle als Head of Sales ist natürlich das Sprachrohr der Firma zu sein, uns bekannter zu machen im Dachraum. Genau.
Lass uns mal ein bisschen in die Problematik einsteigen. Du sprichst auch auf deinem LinkedIn-Kanal, auf deinem Profil von Silos innerhalb von Unternehmen. Was sind Silos und wie entstehen diese in einer Corporate?
Ohne da jetzt zu philosophisch werden zu wollen, ich glaube, wenn man sich mit Silos beschäftigt, dann muss man sich so ein bisschen überlegen, wo kommt der Begriff der Abteilung eigentlich her als allererstes Mal. Und ich glaube, wenn man sich damit beschäftigt, stellt man schnell fest, naja, wir hatten mal die industrielle Revolution. Es ging in die Arbeitsteilung und damit Organisationen wirklich effizient arbeiten konnten, hat es Abteilungen, das Wort sagt es schon, gebraucht. Also Vertrieb macht das eine, Produktion macht das andere, Marketing macht wieder das andere. Und so wurden die Leute räumlich getrennt, aber auch in Teams getrennt. Und ich sage immer so ein bisschen die Silos, das ist so ein bisschen der böse Bruder der Abteilung. Also im Prinzip ist das eine, ich würde sagen, organisationale Dysfunktion, wenn man so möchte, ja.
Wenn du dir jetzt so die Silos in Unternehmen anschaust, wo siehst du die großen Nachteile oder Gefahren für Unternehmen, wenn man eben von dem, ja, der Volksmund sagt, Silo-Denken oder eben von den Silos ausgeht?
Genau. Also ich glaube, was heute natürlich spannender denn je ist, ist so ein bisschen das globale Marktumfeld. Ich meine, klar, je nach Unternehmen, Branche, Geschäftsmodell ist das unterschiedlich, aber ich glaube, was man schon sagen kann, wir leben in unsicheren Zeiten, in komplexen Zeiten. Wir kennen alle die Begriffe VUCA-Welt, Barney-Welt, dauernd gibt es was Neues. Worauf will ich hinaus? Ich glaube, es ist wichtiger denn je, dass Organisationen heutzutage eben ja agil sind, dynamisch sind, resilient sind. Und wenn wir starke Silos haben, dann sind sie das auf jeden Fall nicht. Und ich glaube, da liegt oftmals so ein bisschen der Hund begraben. Silos, die führen eben dazu, dass, ich gebe dir Beispiele, Doppelarbeiten geführt werden. Marketing weiß nicht, dass Kommunikationsabteilung an einem ähnlichen Projekt ist. Das führt zu Ineffizienzen, weil Informationen zurückgehalten werden. Das führt zu weniger Innovation, weil man vielleicht nicht das Big Picture begreift und ja, Politik betrieben wird. Das sind alles Beispiele, die ja da nicht sonderlich förderlich sind, bis hin zu, ja, Studien zeigen auch, Silos sind ganz klar innovationshinderlich und am Ende auch führen zu einer schlechteren Kundenerfahrung in den meisten Bereichen.
Gibt es jetzt Unternehmen, Branchen, Größen auch von Unternehmen, wo du sagst, da kommen Silos häufiger vor als vielleicht im Durchschnitt?
Ja, genau, also einmal, wenn man nach der Größe geht, kann man, glaube ich, sagen, klar, je größer, desto komplexer, das ist, glaube ich, klar. Aber dann natürlich, glaube ich, immer da, wo man ja komplexe Organisationsstrukturen auch einfach hat. Matrix-Organisationen, Holdings, wo ich beispielsweise viele Geschäftsbereiche habe, mit verschiedenen Produkten, Services, die aber vielleicht wenig Synergien haben. Da sind vor allem Silos immer sehr stark ausgeprägt. Das sehen wir oft in Mischkonzernen, Old Economy Unternehmen. Also das ist, glaube ich, auf jeden Fall die eine Schiene. Und ja, ein zweites Lager, die wir häufig auch als Kunden dann natürlich haben, sind tatsächlich Scale-Ups, also Firmen, die jetzt wirklich schon in einer, ich weiß nicht, Series D, Hypergrowth sind, wo es wirklich darum ging, jetzt massiv Headcount ja, zu erhöhen. Aber das Thema Kultur, Strukturen, Prozesse so ein bisschen vernachlässigt wurde. Genau, ich glaube, das trifft es ganz gut auf den Punkt.
Du hast angesprochen, welche Firmen da stark betroffen sind. Was ist deine Einschätzung? Sind die Silos oftmals strukturell bedingt oder ist es auch durch die Leute ein bisschen getrieben, dass sie auch Informationen nicht weitergeben wollen, weil es eben irgendwie interne politische Themen gibt? Was ist deine Einschätzung diesbezüglich?
Also ich glaube, das eine bedingt so ein bisschen das andere, ne? Also wenn ich irgendwie, also ich glaube, Silos und Engagement, da gibt es wie so ein bisschen so ein vicious Cycle. Also das ist reziprok. Und lass mich das ein bisschen ausführen. Also ich glaube, wenn du eine Kultur hast, die schon starke Silos hat, dann demotiviert das natürlich irgendwie Mitarbeitende schnell. Die merken, hey, ich habe hier zwar eine tolle Idee eingebracht, aber keiner fühlt sich verantwortlich. Das Ergebnis ist Frust. Also wird man beim nächsten Mal nicht mehr mit einer Idee um die Ecke kommen. Das sind so diese typischen Glaubenssätze. Ja, jeder kocht sein eigenes Süppchen. Wir erfahren immer die Dinge viel zu spät. Genau, und wohin das dann eben führt, ist dann eben, ja, Themen wie, was wir in den letzten Jahren eben gesehen hatten, White Quitting, angry staying, diese ganzen Begriffe. Also, dass ich am Ende des Tages nur noch Dienst nach Vorschrift mache am Ende, weil ich mir sage, wozu? Es wird hier sowieso nicht gewertschätzt. Und andersherum wird, glaube ich, eben auch ein Schuh draus. Wenn ich eben ja eine Workforce habe, die eh demotiviert ist, dann ist natürlich auch Tür und Tor geöffnet, dass eher noch mal mehr Silos entstehen.
Wenn wir jetzt uns mal die andere Perspektive anschauen und sagen, hey, was passiert eigentlich, wenn die Silos abgebaut werden? Wie verändert sich eine Unternehmenskultur oder welche Vorteile hat es konkret für die Unternehmen, eben wenn du möglichst wenig Silos hast?
Also, wie gesagt, ich habe es vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Ich glaube, wenn man eine dynamische, eine agile Organisation sein möchte, die schneller zum Ziel gelangt, dann ist da der Austausch über Standorte, über Abteilungen einfach enorm wichtig. Und ja, ich meine, wahrscheinlich kennst du das vielleicht auch aus früheren Jobs. Also ich hatte das mal, dass ich eine Anfrage hatte an eine andere Abteilung, als ich damals noch im Corporate war. Und das hat wirklich 4 Monate gebraucht, bis ich sozusagen die Information erhalten habe. Und nach den 4 Monaten war für mich diese Recherche schon wieder obsolet. Und ich glaube, das ist so ein typisches Beispiel, wo man so ein bisschen sieht, naja, wie wertvoll ist es eigentlich, sein Netzwerk zu haben? Es beschleunigt einfach Dinge enorm. Also der viel zitierte kurze Dienstweg. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt eins, also bessere, schnellere Prozesse, schnellere Abläufe. Dann aber auch wirklich dieses Thema, ja, Wellbeing. Wir sehen immer wieder, gerade jetzt im hybriden Arbeitskontext, gibt es viele Mitarbeitende, die fühlen sich stark alleingelassen, die werden irgendwo geonboardet, hybrid, sehen, haben vielleicht ein, zweimal ihre Kollegen im Office gesehen, haben dann aber vielleicht ihre paar Kollegen im Team hybrid und That's it. Und da fehlt einfach der Austausch, da fehlt das Belonging. Also wir sehen das auch immer wieder in den Engagement-Surveys, dass das Thema Belonging und ja, Kultur für das große organisationale Ganze fehlt. Gerade auch in den USA ist das Thema Remote Loneliness auch ein Riesenthema. Also Leute sind demotiviert, weil sie sich alleine gelassen fühlen. Da ist Austausch einfach ganz, ganz wichtig. Genau, und ich glaube, das sind schon mal zwei Kernpunkte an der Stelle.
Du hast die Vorteile jetzt genannt. Was denkst du, was ist so auch die Ursache, weshalb vernetzen sich die Leute nicht untereinander proaktiv oder weshalb braucht es Mystery Minds jetzt in diesem Kontext?
Ja, das ist eine spannende Frage, die ich immer wieder bekomme tatsächlich. Ich glaube, in den wenigsten Unternehmen oder in den wenigsten Organisationen herrscht wirklich so eine, ja, radikal positive oder proaktive Kultur, dass Menschen, wenn sie neu in eine Organisation beispielsweise kommen, sagen, hey, ich gehe jetzt mal in Teams und schau mal oder ins Intranet und schau mal, wen ich da so finde, der spannend für mich sein könnte und schreib den einfach mal an oder stell der Person einfach mal einen Kaffee ein. Ich weiß, das wird immer wieder propagiert in vielen Unternehmen, dass man das machen solle, aber ich glaube, was wir gefeedback bekommen, ist ja, gerade auch schüchterne Kollegen, ne? Es ist nicht jeder extrem outgoing. Die brauchen diesen Nudge. Und das ist einfach, da sind wir ein extremer Hebel. Genau, um da wirklich den Stein des Anstoßes wirklich sozusagen ins Rollen zu bringen. Genau.
Jetzt, wenn wir nochmal auf das Mitarbeiterengagement, die Vernetzung untereinander eingehen, welche Rolle spielen in diesem Kontext auch Führungskräfte oder das HR, um den Prozess zu fördern?
Ja. Also das ist auch, wenn man solche Vernetzungsformate wie unsere Lösung einführt, auch absolut entscheidend, dass man diese beiden Stakeholder-Gruppen sozusagen mit einbezieht. Und ich glaube, zum einen glaube ich, ist es wichtig, dass es von HR-Seite sozusagen gibt ja dieses HR-Reifegrad-Modell, man da zumindest schon mal an einem gewissen Punkt ist, dass man HR als strategischen Partner sieht, als ja, transformativ vom Charakter und wirklich nicht nur als reine HR-Admin-Abteilung und da wirklich das sieht, dass HR da die Aufgabe eben auch zukommt, Kultur zu fördern. Gleichzeitig aber auch so ein bisschen das Verständnis der Organisation gegenüber HR, was ich immer wieder merke. Es liegt schon auch so ein bisschen auch an den Mitarbeitenden selbst, sich das dann abzuholen, diese Angebote. Und das geht dann eben mit Themen einher, wie was habe ich für eine Angebote im Personalentwicklungsbereich, was habe ich für Karriereentwicklungspfade, die vorherrschen, was habe ich für eine Kultur, eine Feedbackkultur im Unternehmen. Und genau, das dann natürlich im Sparring immer mit den Führungskräften und die Führungskräfte agieren dann auch wirklich oder sollten wirklich als Brückenbauer auch agieren zwischen den Abteilungen. Genau. Ich kann da vielleicht auch mal einen kleinen Schwank erzählen. Ich hatte einmal tatsächlich einen Kunden, das hatte jemand aus dem HR eben eingeführt. Das war ein Mittelständler in Deutschland, unsere Lösung. Und ja, nach einem Jahr sagte er mir, ja, bei uns läuft das einfach nicht. Und dann sind wir so ein bisschen ins Detail gegangen, ja, warum läuft das denn nicht? Die Anmeldezahlen waren so lala. Und das Feedback war so ein bisschen gemischt aus der Organisation und dann sagte er, ja, unsere Head of HR, sie boykottiert das Thema. Wir führen intern richtige Grabenkämpfe. Und das ist einfach so der Klassiker. Es braucht den C-Level-Buy-in, es braucht ja, das Commitment der Führungskräfte, die da einfach auch sagen, hey, Netzwerken hat positive Effekte für jeden Einzelnen von euch, aber auch für die Organisation und das ist wie beim Change auch, also sozusagen, ne, das Why erklären, Betroffene zu Beteiligten machen, ist ganz elementar.
Ich denke, du hast da einen wichtigen Punkt angesprochen, damit das auch zum Fliegen kommt, so die interne Vernetzung, eben auch das C-Level dahinter steht, dass die Führungskräfte dahinter stehen. Welche anderen oder typischen Fehler in diesem Zusammenhang siehst du sonst noch bei Unternehmen, wenn es eben nicht klappt, dass es untereinander nicht zu den Vernetzungen kommt, obwohl eigentlich die Führung sagt, ja, wäre cool, wenn ihr euch da vernetzt.
Ja, also zunächst mal, was ich ganz häufig sehe, ist, es gibt eben diese Findings in den Employee Surveys, dass da ein Thema ist, wenn es um cross-funktionale Zusammenarbeit geht, über Zusammenarbeit, über Standorte. Man zieht aber nicht so richtig die Schlüsse daraus. Also häufig wird dann gesagt, ah nee, wir haben gerade das Thema X und das überschattet eh gerade alles. Für das Thema Vernetzung haben wir gerade keine Zeit. Also ich glaube, das ist häufig so ein bisschen, wird das dann so abgewiegelt, und die Probleme bleiben aber. Und ich glaube, das ist so mal ein Punkt bei dem Thema Vernetzung, der mir immer wieder auffällt. Und dann geht es aber natürlich auch, also viele Firmen haben so einen Talent Shortage, dass sie sich, glaube ich, enorm stark auch auf das Thema, ja, Talent Acquisition, Employer Branding fokussieren, aber so ein bisschen die andere Seite der Medaille, eben die Kultur, Retention vernachlässigen. Ich glaube, das würde ich sagen, ist so ein typischer Fehler Nummer zwei. Und das dritte ist so ein bisschen, naja, das Thema Vernetzung wird so abgeschoben an HR. Das ist doch Teil von Kultur. Macht ihr mal was? Aber am Ende muss das eben gelebt werden. Es muss, glaube ich, klar sein, dass es einfach jeden betrifft. Genau.
Ja, das denke ich, das ist sicher der Punkt, eben das C-Level oder dann auch obere Führung da wirklich
Genau.
dabei ist und dahinter steht und das vorlebt, sonst ist wahrscheinlich wirklich nur Makulatur. Welche drei konkreten Tipps gibst du Unternehmen mit auf den Weg, die Silos abbauen wollen?
Okay, ich versuche es mal auf den Punkt zu bringen. Also ich glaube, der naheliegendste Punkt ist natürlich, ich glaube, gemeinsame Ziele einzuführen. Ich sehe es ganz häufig, ne? Man sollte meinen, eine Sales- und eine Marketingorganisation sollten aligned sein, aber die haben ganz häufig konfligierende Ziele. Sales ist auf den Short-Term-Abschluss aus, Marketing geht es beispielsweise um die Reichweite. Ich glaube, da ist es wichtig, wie gesagt, auch da, ja, cross-funktional, wirklich die gemeinsamen KPIs zu entwickeln, auf die man einzahlt. Das ist Punkt eins. Punkt zwei, glaube ich, ich hatte es schon angesprochen. Ich glaube, Führungskräfte sind das häufig, aber manche Organisationen ernennen auch sogenannte Culture Champions innerhalb der Organisation, also sozusagen eine zusätzliche freiwillige Rolle zu seiner normalen Tätigkeit, wo wirklich dieses Thema Kulturwandel, Brücken bauen, proaktiv nochmal gelebt wird. Also da wirklich ja, Leute direkt in den Lead zu nehmen, ist, glaube ich, Punkt zwei. Und Punkt drei ist natürlich, Dialogformate zu schaffen. Also sei es jetzt unsere Vernetzungslösung mit Mystery Coffee oder den anderen Dingen, die wir im Angebot haben, mit Mentoring etc. Oder einfach ein On-Site, eine Lunch-and-Learn-Session, also Brownback-Sessions. Ich glaube, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, ja, da einfach mal zu starten. Das ist, glaube ich, wichtig.
Das war's gesehen mit dem ersten Teil von dieser Podcast-Folge mit dem Yves Mahler zum Thema Abbau von Silos und Vernetzung innerhalb von Unternehmen. Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich extrem darüber freuen, wenn du den Podcast würdest bewerten, allenfalls auch kommentieren, falls noch Fragen offen sind. Und noch mehr würde es mich natürlich freuen, wenn du den Podcast würdest abonnieren und auch das nächste Mal wieder dabei bist. Das nächste Mal, gerade in einer Woche, wenn es dann um den zweiten Teil geht, oder auch zukünftig wöchentlich, wenn wieder eine Folge erscheint. Bis dahin, alles Gute und Tschüss.